Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin wieder da. Habe ich was verpasst letzte Folge? Emma, Dan und Base, wie geht's euch?
GG, alles gut. Chico, Chico, Chico.
Ja, wir sind wieder, wir sind immer gut gelaunt, Nico. Und wenn du hier bist, sind wir noch mehr gelaunt. Wir hatten letztes Mal
noch mehr
Gäste.
Gelaunt.
Noch mehr gelaunt,
gut.
Aber auch
noch mehr gelaunt. Noch mehr
gelaunt. Oh, der
gelaunt und gelaunt. Wir hatten der Zweig dabei. Zwei coole Dudes. Eigentlich ist der Zweig ja eine Band. Aber die beiden Frontsäue, Benjo und Flexinger hatten wir am Start. War ein schöner Talk das letzte Mal.
Und Emma, haben die sich gut benommen?
Die haben sich super gut benommen. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, weil wenn du weg bist, dann übernehme ich ja hier diese Anmoderation. Ich muss dann immer jetzt, ich war kurz davor, die reinzugrätschen gerade eben, weil es so ungewohnt ist, dass du hier wieder anfängst,
ehrlicherweise anzumoderieren. Ja, aber es ist ja quasi so, quasi auf dem der Job, ich freue mich ja darüber, wenn es irgendwann ich Staffelstab übergeben kann und so. Ich hänge halt sehr hier an dem ganzen Bums, ne, und an euch geilen Typen, aber
ja, wir hängen doch auch an dir, Nico.
Und deswegen bin ich jedes Mal wieder gerne hier und stelle doofe Fragen und ich darf diese Woche auch wieder Songs aussuchen, habe ich mir überlegt, ne? Ist ja wieder Hausaufgaben. Ihr habt ja auch letztes Mal Hausaufgaben gehabt, über die sprechen wir später noch. Was wir als erstes natürlich klären müssen ist, also wir haben ja mindestens 2 von 4 und ich würde mich fast auch dazu zählen, sind ja leidenschaftliche Producer. Gibt es aber irgendwann Gefahr, Emma, dass wir vielleicht alle nicht mehr gebraucht werden auf so vielen Ebenen und jetzt auch noch beim Producing? Ich habe ja gedacht, okay, Jobs, ne, Leben, Alltag, Autofahren, Fliegen, irgendwas, aber Producing?
Ja, das ist ganz spannend. Wir haben da ja letztens schon so ein bisschen drüber geredet, über so AI-generierte, da ging es mehr so um den Flow und um den Rap. Jetzt gibt's aber eine KI, die vor allem beim Sample hilft, beziehungsweise gar nicht unbedingt beim Samplen, sondern eher dabei hilft, Samples zu erkennen. Genau, das ist jetzt das neue Ding. Das heißt, man kann auch nicht mehr so einfach Samples verstecken. Die Frage jetzt, ist das gut oder schlecht?
Ja, genau. Klingt doch eigentlich nach Hilfestellung für Männer, die in die Jahre kommen und nicht mehr so jung und frisch beim Samplen sind. Oder Bass.
Ist Fluch und Segen. Ne? Also der Artikel kommt von Tracklib, dieser Sample Library Plattform, wo man quasi Lizenz oder wenn man einen Account hat, lizenzfreie Musik benutzen oder Samples oder Musik benutzen kann, woraus man wieder Samples schöpfen kann für seine eigene Musik. Und die haben eben einen Artikel veröffentlicht in ihrem Blog, wo es um Artificial Digging geht. Also Google ist ja auch Vorreiter, die ganzen Programmierer bei Google sind ja Vorreiter, was auch künstliche Intelligenz angeht. Und die haben so einen Google-Assistenten, den man dazu benutzen kann, eben Musik oder Samples zu erkennen oder Musik halt zu erkennen. So, ne? So wie Shazam oder so, wie die ganze schon zu Anfang über Jahre kam und sagt, ey, guck mal, halt mal das Handy ran, ich kenne den Song nicht, aber ich glaube, natürlich sind die Algorithmen werden immer, immer besser. Und wenn so ein Zusatztool von Google, ein Google-Assistent, sowas kann, hat Tracklib Angst, dass die ganzen illegalen, also die Producer, die jetzt ohne Lizenz ihren Weg verfolgen im Musikschaffen, da sich ganz schwer ducken müssen und aufpassen müssen, dass sie eben nicht mehr diese Samples veröffentlichen, die keiner kennt, sondern die KI weiß alles.
Dan, du bist ja eh so, was das angeht, ja, glaube ich, auch eher der Freibeuter auf den Sample-Meeren. Macht dir das Angst?
Ja, dieses Thema hat uns auch der liebe Falk Schacht per WhatsApp rübergeschickt und meine erste Antwort an ihn war: Wir sind am Arsch.
Sollen sich ficken.
das hätte ich lieben gern geschrieben, aber ich glaube, da kommen wir so schnell nicht gegen an. Ich blick da auch eher sehr düster in die Zukunft, was das Sampling betrifft. Also, wenn es dann wirklich so haarklein auch erkannt wird, wie es hier ja auch in dem Artikel steht, dass quasi auch Samples unter einer Sekunde und auch wenn sie getimestretched sind, erkannt werden, das ist natürlich Next Level KI Intelligence. Und da muss man natürlich sich dann schon fragen, ja, wie stellt man das Ganze an, dass man das noch auf der klassischen Art und Weise machen kann, so wie wir es ja immer noch gerne machen mit Sampling und, wie du schon gerade richtig gesagt hast, auf Freibeuter-Style. Also ich habe da nicht so wirklich Bock drauf. Und was sollen wir tun, außer es vielleicht eskalieren zu lassen und einfach unser Ding weiterzuziehen und dann mal schauen, was dann passiert. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also da sind mir gerade so ein bisschen auch die Hände gebunden.
Ich frag mich, woher die KI oder der Algorithmus sein Wissen schöpft. Also ich sage jetzt mal YouTube, Video, also von allem, was irgendwo auf irgendwelchen Netzwerkplattformen gehostet wird, das wird da umgegraben. Es muss ja nicht irgendwo laufen. Also sind ja irgendwie die in digitaler Form, ist irgendwie alles auf irgendwelchen Plattformen. Und wenn irgendwie Google als Suchmaschine dann einfach am Suchen ist und findet irgendwas, was so ähnlich klingt, also der digitale Fußabdruck des Songs und da ist irgendwas und dann wird weitergesucht. Da, ich habe Falk auch gesagt, so Challenge accepted. So, ich meine, ich zerhack meine Songs wie durch einen Küchenmixer. Aber du musst auch diese Songs, die gesampelt werden, müssen, glaube ich, auch erstmal digital irgendwo, obwohl es ist schon echt extrem viel Nerd und Underground oder obskure Musikkram, der eigentlich so nie im Mainstream stattfindet. Weil die Great Digger, da kommen wir ja auch noch gleich zu, weil die Great Digger ja auch ihren Fundus, den sie über die Jahre, also jetzt in den Weiten der Digging-Welt finden, ja auch teilen wollen und dann im Internet, wie es halt der normale Weg ist, auch mit der Menschheit teilen. Und das macht es natürlich dann schwierig, wenn man jetzt 20 Jahre zurückdenken würde, Anfangszeit und alle, und die Great Digger bleiben so in ihrem Element, dass sie niemanden verraten, wo was herkommt. Das Ego nicht durchbricht und sie nicht sagen, guck mal hier, das habe ich gefunden, oh guck mal, das habe ich und schon sind die ganzen 45s, die eigentlich niemand kennt, bei YouTube hochgeladen, dann ist klar, dass ein Google-Assistent oder so eine KI dann auch ein bisschen Trouble macht, vielleicht, wenn der Lizenzinhaber oder irgendein Anwalt sagt, oh guck mal, da ist jemand hat ein bisschen Geld verdient mit dem und dem Sample. Da klopfen wir mal an.
Das wird ja insgesamt sehr spannend, ne? Also
Sampling. Ja, bei uns ist ja das große Problem, dass wir ja große Soul-Liebhaber sind und dementsprechend auch viel von Soul samplen. Und da wird es wahrscheinlich sehr schwer, sich da irgendwie rauszuwinden, wenn man jetzt irgendwie sehr obskure Platten anfängt zu samplen, wo man sich vielleicht sicher sein kann, dass die nicht in dieser KI-Library zum Gegenchecken sind. Dann ist das natürlich vom Flavor her nicht so ganz das, was wir eigentlich wollen, weil wir lieben ja diesen alten Soul-Sound. Und da wird es sehr, sehr schwierig, Songs zu finden, die halt nicht in dieser Library sind. Es sei denn, du findest irgendwelche, keine Ahnung, Venezuela James Brown Coverband oder so, die vielleicht irgendwo nicht am Start ist in dieser Datenbank. Aber das wird, wie Bell schon sagt, echt eine mega krasse Challenge.
Das ist auch psychologische Geschichte. Ja, was psychologische? Was quatsche ich da eigentlich für ein scheiß Zeug? Aber
es geht dir sehr nahe, man merkt das, Bass.
Ja, genau. Tracklip hat im Artikel, ich lese das mal vor, dieser wunderschön eingefangene Moment ist nur ein Beispiel dafür, dass Crate Digger schon so lange Samples ausgraben, wie die Kunst des Sampling selbst existiert. Philosophischer Herangehensweise, nicht psychologische. Eine philosophische Herangehensweise. Warum sollen die Crate Digger diggen gehen, wenn die KI es für einen erledigt? Also, dass man da stellt, die KI quasi das Hobby oder das, die Lebenseinstellung. Also, das ist ja wirklich eine Lebenseinstellung, dieses Crate Digging bei einigen stellt. Kann das so schnell über den Haufen werfen oder in Frage stellen.
Was ich mir auch überlegt habe, also ich meine, dass das für euch gefährlich sein würde, da müssten ja Leute auch erstmal diese KI bei euren Songs benutzen, oder? Und ich glaube mal, eure Fans machen das bestimmt nicht, gehe ich mal von aus.
Ich habe eine ganz andere Befürchtung, dass dieser Assistent, keine Ahnung, inwiefern Google da vielleicht diesen Assistenten zur Verfügung stellt per Lizenz oder so und dann keine Ahnung wen, also Spotify und Co. oder YouTube und Co. und dann machst du eben so einen Underground-Kram und hast deine einzigen Plattformen wie Spotify und veröffentlichst deine Musik und dann bupp, dann wirst du halt gebannt irgendwie so 10 Sekunden später. Entschuldigung, sie sind nicht der Lizenzinhaber und schon ist deine Musik vom Markt.
Ja, das ist auf jeden Fall die größte Gefahr und Sorge, die ich auch verstehe. Auch das Realistischste, was passieren kann. Ich meine, das Erkennen von Musik aufgrund von Daten ist halt nun mal, wird ja offenkundig im Alltag schon benutzt und es ist ja eigentlich auch klar, dass es dann da auch irgendwann benutzt werden kann, um Rechte zu schützen. Bleibt dann wieder die Frage, wenn es im Ur-Hip-Hop-Guerilla-Gedanken entsteht, dann ist natürlich das Raw-Sample, mit dem man sich früher gebrüstet hat, dass man irgendwo gefunden hat, rückwärts gespielt, gefloppt, was auch immer. Ob man das auch noch erkennen kann, das wird interessant. Das zweite Punkt ist ja, wo deliver ich denn dann? Will ich mit dem, was ich da mache, noch mehr dann versuchen, Streaming-Erfolge zu feiern oder gehe ich dann den other way around und veröffentliche von da an per se sowieso alles, was ich gesampelt habe, nur noch auf Tape, wo es eh keine
AI gibt. Genau, nur noch, das wäre so ein Vinyl-Tape, keine Ahnung, 12-inch, genau. 7-inch.
Nur auch für den Untergrund produzieren und weg von der digitalen Welt abschneiden und dann bist du wieder
so,
in deiner Welt.
Genau so, so wird es kommen für die Leute, die nicht monetär da irgendwie nicht von abhängig sind.
Denn das ist ja die Frage, mit der ich schließen würde. Das ist natürlich alles, ich finde es interessant, da kann sich viel entwickeln, aber eigentlich betrifft es doch hier euch beide nicht, weil es kann eventuell einen Kanal beschneiden, den man nicht digital benutzen kann, aber eigentlich kann es euch doch egal sein, ob irgendeine KI Sample-Stellen herausfindet oder nicht. Dann sucht ihr euch halt die neue.
Für mich ist Fluch und Segen tatsächlich. Ich glaube, ich würde so eine KI sogar selber nutzen, wenn ich irgendwie was höre und nicht weiß, wo nicht hinterlegt ist, wer das ist. Wo ich sage, ey, das Ding, also jetzt Mittel zum Zweck, was ist das für ein geiler Song, so wie man es mit Shazam gemacht hat. Ich würde das gerne samplen, lass die KI laufen als Beatbauer. Und damit falle ich ja quasi auch den klassischen Crate-Dingern in den Rücken so. Aber das ist so, wie man auch immer meckert, irgendwie, ja, nur von Vinyl-Samplen, Bass hat schon wieder ein YouTube-Sample benutzt, oh, du bist nicht real, irgendwie sowas, aber ja, wir werden sehen, was passiert.
Also ich finde ja nach wie vor, egal in welchem Sektor im Hip-Hop man sich bewegt, wenn eine KI irgendwas übernimmt, was man eigentlich selber machen sollte, aus eigenem Antrieb heraus, ist das auf jeden Fall der falsche Weg. Und ich glaube, Digging über KI finde ich jetzt absolut kontraproduktiv. Ich bin immer noch der Meinung, jeder sollte, wenn er Musik rausbringt, das alles irgendwie, also es sollte alles von einem selbst sein. Da sollte nie irgendeine künstliche Intelligenz irgendetwas übernehmen. Und beim Digging, klar, gibt es auch jetzt mit Who Sampled und TheBreaks.com, das war auch so ein Vorläufer, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich da schlau zu machen, wer was benutzt hat. Aber jetzt die KI zu nehmen und da jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, um da noch etwas sich für sich selber rauszuentdecken, vielleicht aus privatem Interesse ist es cool, aber wenn man da jetzt irgendwie Next Level irgendwie daraus machen will und sich daraus dann etwas Neues zu erschaffen, weil man das auch samplen will. Ich weiß, ob das so der allerrichtige Weg ist. Ich finde es ja immer noch besser, möglichst selber alles rauszusuchen, sich wirklich die Zeit zu nehmen. Dann kann man auch am Ende des Tages sagen, ey Leute, das Ding ist wirklich von mir. Ich habe nicht gecheatet. Ich habe keine KI oder irgendjemanden gefragt. Und das ist alles hundertprozentig von mir selbst. Aber das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht bin ich da auch irgendwie auch zu alteingesessen damit. Ich weiß es nicht, aber so sehe ich das auf jeden Fall.
Gibt es jetzt einen KI-generierten Song dazu eigentlich?
Natürlich nicht.
Den hatten wir letztes Mal.
Extra was anderes rausgesucht, nämlich den Song, der ja von einer Band, der mit diesen ganzen Sample-Kritikern so ein bisschen, den so ein bisschen Konter gibt und aufräumt mit diesen ganzen, ja, diese ganzen Kritiker, die es ja damals gab und immer noch gibt, die sagen, Sampling ist halt keine Musik, das ist halt ein Verbrechen. Und da gibt's natürlich nur einen Song von Statsasonic, legendäre Statsasonic Band, Talking All That Jazz, ihr All-Time-Classic aus dem Album Full Gear, ist glaube ich das zweite Album, 88 erschienen, und ich darf da mal ein kleines Zitat aus dem Song euch präsentieren. James Brown was old, till Eric B. and Rakim came out with I Got Soul, Rap brings back old R&B, and if we would not, people could have forgot. Das lasse ich mal so stehen.
True that.
Punkt. Bis gleich. Backs, Love and Hate. Für euch hier immer noch wieder in kompletter Runde heute zu viert unterwegs. Und wir sind ja sehr virtuell, denn jede Folge von uns wird, muss man ehrlich mal sagen, digital aufgenommen. Ist nicht mehr wie früher, als erst Dan und ich und dann mit Base, wir gemeinsam quasi an der brennenden Mülltonne saßen und immer eine neue Folge aufgenommen haben. Jetzt ist es digital, denn Emma sitzt in Leipzig und ist weit weg von uns.
Ich bin schuld.
Ja, genau. Emma ist der einzige Grund dafür. Corona hat angefangen und du bist schuld. Aber ich bin ja schon auch ein Freund von sich mal treffen und präsent sein und vielleicht mal sowas sogar, vielleicht sogar sowas wie ein Love-and-Hate-Community-Treffen zu machen. Dafür bräuchte man halt irgendwie einen schönen, besonderen Anlass. Emma, hast du nicht einen Tipp, wo wir uns mal treffen könnten?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen schönen Veranstaltungstipp, nicht nur für uns, sondern auch für euch da draußen. Und zwar das DMC Sample Music Festival. Da soll es jetzt nämlich vom 28. bis 30. Juli eine Vorrunde in Berlin geben, vor Ort. Also nicht digital, sondern im Real Life. Ja, und das ist mehr oder weniger ein Wettbewerb für Scratch-Künstler.
Scratch-Künstler, ja genau, Dan. Du bist auch Scratch-Künstler. Bist du am Start?
Nee, leider nicht. Ich habe mich ein bisschen aus dieser DMC-ITF-Geschichte so verabschiedet, als das Ganze so digital wurde. Ich bin da ja so ein sehr krasser Purist. Ich habe das ja sehr lange verfolgt und auch sehr früh verfolgt, die ganzen DMC-Battles. Und irgendwann haben sie dann auch digitales Menüsystem zugelassen und dann habe ich das so ein bisschen verloren. Ab und zu gucke ich mal rein, aber so Feuer und Flamme bin ich da schon wirklich lange nicht mehr. Und ich hatte, glaube ich, in meinem Leben auch nur so ein paar kleine 2-3 Battles und dann
alle gewonnen, so. Undefeated, Champion.
Undefeated, hab mich dann zur Ruhe gesetzt, genau. Hab dann gesagt, was soll's hier?
Reicht, weißt du.
Mich noch mehr zu messen, lohnt sich nicht mehr. Wozu?
Ja, Meister der vierten Liga geworden. Ja, nochmal DMC Sample Music Festival in Berlin. Auf dem Raw-Gelände, wo auch das Cassiopeia und so ist, ein legendärer Ort. Da findet das Festival statt. Ich hake da mal kurz ein. Das Festival, was die digitale Performance als musikalische Kunstform fördert und auch legitimieren möchte auf der Welt. Das wird ja immer noch ganz gerne mal belächelt. So, du bist gar kein richtig ausgebildeter Musiker. Du spielst ja nur mit deinen komischen Gummipads auf Ableton rum. Aber genau dafür soll das Sample Music Festival sein, dass da auch die Welt erfährt durch solche Festivals, dass auch das nur das Herumklopfen. Also wer sich mal so Fingerdrumming-Videos ansieht bei YouTube, der dreht durch und sagt, ach du Scheiße, was hat der für Skills? Der hat jetzt vielleicht nichts unbedingt dann mit dem Gitarrenvirtuosen zu tun, aber hat also eben ein ganz anderes Handwerk. Und da hat sich eben die Plattform DMC, die ja weltweit bekannt ist für die DJ-Tournaments, mit eingeklinkt und veranstaltet dort eben ein Vor-Ort-Battle. Also seit Jahren macht es, ich weiß gar nicht seit genau wann, vielleicht weiß es dann besser, macht es DMC, macht das ja alles nur noch online und kürt anhand von Online-Videos und Judges dann irgendwie Gewinner und ab in die nächste Runde, bis es zur Meister, wirklich Weltmeisterschaft kommt. Ja, und da in Berlin können sich Künstler, Scratch-Künstler, wie immer so, oder wie es auch in dem Artikel so steht, egal wer was drauf hat, ab nach Berlin zeigen, was ihr könnt und einen Slot bei DMC gewinnen, direkt bei der Weltmeisterschaft. Und natürlich irgendwelche Preise einheimsen. Sponsor ist, wer soll es andere sein, ne? Die Firma Technics.
Das finde ich übrigens, kleine Anmerkung, das finde ich übrigens total lustig. Ich kann mich nicht daran erinnern, oder schon lange nicht mehr daran erinnern, dass Technics quasi in dem Kontext als Sponsor für mich auf dem Plan war. Vielleicht habe ich es übersehen, ne? Aber das gibt dem Ganzen noch eine schöne weitere romantische Note.
Powered by Technics, ganz groß auf dem Flyer. Ist ja auch gut, also ne, dass ich meine, der Technics-Plattenspieler, in welcher Hinsicht, welches Modell auch immer, ist ja nicht mehr weg, eigentlich nicht wegzudenken. Natürlich gibt es auch andere Dinger, mit denen die DJs irgendwie rocken, es funktioniert, aber Technics aus dem DJ-Markt, Scratch-Markt, ja, einfach nicht mehr wegzudenken. Ich finde es spannend, finde auch diese Kombination, dass DMC da so einen Slot hat, ich weiß nicht in welcher Länge und wie lange das hat damit auch zu tun, wie viele Leute sich dann natürlich anmelden, schreiben sie in einem Artikel, ob es dann nun, vielleicht kommen dann nur 5 DJs oder 20 DJs, dann ist natürlich dieser Battle, der da stattfinden wird, wird da wahrscheinlich dann spontan, bis dann hat man verschiedene Module, was das für ein Turnier dann wird, in welcher Größenordnung. Aber ein schöner eine schöne Rahmenbedingung mit diesem Sample Music Festival, das es seit 2015 gibt. Und ich bin ganz bei der Mission, bei ihrer Mission, halt eben diese digitale Performance, Musik auf klassischen Controllern zu erstellen und darzubieten. Da fehlt natürlich wenn man jetzt an klassische Musik denkt oder so. Ich weiß nicht, ob wir jemals in der Elbphilharmonie in Hamburg 30, 50 Fingerdrummer sehen, die dann quasi irgendwelche klassische Musik nachspielen. Aber sollen sie auch nicht. Aber die Performance, die man da erleben kann, ist auf jeden Fall atemberaubend teilweise.
Es klingt auch ein Ausrufezeichen für das Sampling an sich, auch noch einmal ein Statement und generell ja auch die DJ-Kultur beim DMC, die ist ja auch eigentlich seit, will ich sagen, seit Tag 1, seit es glaube ich 86 angefangen mit DMC, ist ja sehr Hip-Hop-lastig. Ne? Am Anfang wurde ja auch das Scratchen verteufelt. DJ Cheese war ja einer der ersten, der auch das Scratching dann bei den DMC-Battles, glaube 86 war das dann auch, als er gewonnen hatte, dann introduced und dann seitdem sind ja Hip-Hop-DJs immer seit diesem Fortbestehen dieser DJ-Weltmeisterschaft auch immer irgendwo als Champion aufgetreten. Und ich glaube, ich erinnere mich nur noch an vielleicht zwei, maximal drei DJs, die einfach nur gemixt haben in dieser DMC-History. Und die haben natürlich alle nicht gewonnen, weil halt natürlich nur die Turntable-Listen und die Leute, die auch wirklich sehr Hip-Hop-lastig aufgelegt haben, da als Sieger dann gekrönt wurden. Und da natürlich ist es dann klar, dass man dann die Brücke schlägt und sagt, die DJs, die hier halt die Champions werden, sind natürlich aus dem Hip-Hop und natürlich viele DJs produzieren ja auch. Deswegen ist das so der nächste logische Schritt, da auch das Sampling dann so nochmal eine gesonderte Plattform zu bieten.
Ja, ich bin gespannt. Also 28. Juli, am 28. Juli im Rahmen des Sample Music Festival findet die Vorrunde statt in dem Laden, in dem Club House of Music heißt, den kenne ich nicht, in Berlin. Irgendwo das Finale dieser Competition findet dann am 29. Juli im Cassiopeia eben auf diesem Raw-Gelände statt. Das ist Wochenende, denke ich mal. Kleine Reise wert, ne? Veranstaltungstipp, Reisetipp.
Also, werdet ihr dabei? Ich kann leider nicht. Ich bin da privat eingefangen. Aber habt ihr Lust auf ein Familientreffen? Emma, guck mal, der Weg von Leipzig ist nicht so weit.
Der ist nicht so weit, aber ich bin da tatsächlich wahrscheinlich schon woanders unterwegs auch.
Das ist schon okay, das heißt, Base wird alleine hinfahren müssen, da Dan ja grundsätzlich...
Kein Familientreffen.
Na, wir haben ja unsere Verbindungsoffiziere, Mark Hype, DJ Robert Smith, Mackie Berlinatz und Stino, wie sie alle heißen, haben wir vor Ort und da kann man auch ein schönes Familientreffen. Also, da würde ich mich sowieso, na, weiß ich nicht, aber das wären so Mark Hype,
Smith. Du würdest dich freiwillig melden, da vor Ort zu sein. Und damit haben wir ja eine ganz schöne Runde. Ne? Dan steigt aus, weil Purist und DMC soll sich
aber wenn die Boys da sind, dann komme ich natürlich wegen der Family mit, gar keine Frage.
Okay, das ist das eine, siehst du, dann ist Dan vielleicht mit dabei, Reisegruppe Base hält die Fahne hoch, während Emma und ich wieder was Besseres zu tun haben, Anführungsstrichen. Also wieder kein Family-Treffen, falls ihr da draußen aber Bock habt, dann mit Dan und Base abzuhängen, geht dahin, 28. bis 30. Berlin, alle Informationen findet ihr natürlich im Internet, da wo sie es hingehört. Und da ja wir hier in unseren Reihen einen quasi most underrated fast ein DMC-Champion haben. kann der jetzt mal zeigen, was er kann? Mit welchem Song?
Ja, ich überlasse das einfach mal Gangsta, Guru und DJ Premier, Rest in Peace Guru, mit ihrem Song Battle, weil DMC ist natürlich immer Battle Time und wir sind jetzt im Jahr 2002 und das Ganze kommt von dem Soundtrack von 8 Mile. Viel Spaß mit Gangsta. Was ich
Backspin Love and Hate. Die Sendung, in der es natürlich auch um die Anzahl der Platten im Hintergrund geht, wenn man eine Aufnahme macht hier. Emma, und es ist quasi komplett raus, wenn wir im Videocall sind. Da sind keine Platten im Hintergrund. Die hängen wahrscheinlich hinter den abgedunkelten Gardinen, die dafür sorgen, dass ein optimaler Sound entsteht. Ich bin ja, was das angeht, mehr so der Beauty Collector. Hab hier zwar meine Platten stehen, aber bei mir hängen an der Wand in ganz vielen Bilderrahmen ganz viele Platten. Unter anderem auch neu erworbenes Gold von einer Band, die jetzt auch auf Streaming-Diensten zur Verfügung steht. Schöne Grüße an De La Soul. Bei Bass ist es auf jeden Fall auch eine sehr solide Auswahl, die man im Hintergrund, wahrscheinlich ist es das Wohnzimmer oder das Arbeitszimmer, sieht. Ne? Also da steht solide was. Das Nonplusultra ist aber immer noch bei uns DJ 12 Finger da, der quasi Umzüge nicht nach dem Raum für ein Bett, sondern nach dem Raum für Plattenregale plant.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, genau.
Richtig so. Und es gibt, man muss ja sagen, wir produzieren diesen Kram jetzt auch danke Pandemie seit über 3 Jahren quasi digital. Und seit 3 Jahren geht es mir auf den Sack, dass ich immer auf irgendwelche Kartons und irgendwas anderes in oberen Regalen von seinen 6850 Plattenhelmen gucken muss, weil da einfach Raum für Platten, da stehen sogar Ordner. Leute, wenn ihr draußen Platten habt, die ihr irgendwo nicht mehr braucht, schickt sie bitte da an. Es wäre sehr gut. Und mein Lieber, es gibt jetzt offensichtlich die Möglichkeit, dass du dir noch ein paar Goldstücke erwerben kannst, oder? Wäre das nicht eine Option, endlich mal hinter dir schick zu machen?
Ja, Questlove, genau, du sagst es genau richtig. Ja, eigentlich wäre das eine gute Möglichkeit, da mal die Lücken zu füllen bei mir im Regal. Und das Ganze für einen guten Zweck klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Denn ja, Questlove will einen Teil seiner Plattensammlung nämlich für einen guten Zweck versteigern und das auf einer Plattform, die ich bisher noch überhaupt gar nicht kannte. Vielleicht hat der Bass auch noch ein paar Background-Infos zu, aber ich finde es eine sehr, sehr gute Sache und da sind bestimmt einige Schätze dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die Competition so groß ist, wie halt
Preis
auch
bei eBay
und Co., das ist ja, das entspricht da wieder so meiner Digging-Philosophie. Ich bin ja eher so der Cheapo-Hunter und freue mich dann immer, wenn ich irgendeine Platte, die ich sonst auf dem freien Markt für über 50, 100 Euro dann für, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro bekomme. Es kommt immer seltener vor, weil natürlich die Leute ja auch immer wieder auch im Netz schauen, was die Platten wert sind. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber egal, back to topic. Questlove vertickt seine Scheiben für guten Zweck. Bass, auf welcher Plattform? Vielleicht schaue ich da mal nachher trotzdem mal vorbei.
Ja, auf der Plattform Whatnot, was in Amerika oder weltweit, ich weiß es gar nicht, so ein bisschen, ist eine Live-Auktionsplattform, die 2019 gegründet wurde. Da ging es in erster Linie, da hat irgendjemand das gegründet, da ging es um Spielzeugfiguren von einer speziellen Marke und gerade dieser Spielzeugfigurenmarkt ist ja riesengroß. Da dachte wohl jemand, hier brauchen wir eine Auktionsplattform, aber mittlerweile hat das Unternehmen ein bisschen umgeschwenkt beziehungsweise sein Sortiment ein bisschen erweitert. Da geht es in erster Linie, soll Whatnot ein Marktplatz für verschiedenste Produkte aus der Popkultur sein, die man dort ersteigern kann. Und Questlove hat ja mit seinem Namen, seiner Person, er Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, Universalgenie, weltweit irgendwie auch nicht bei jedem bekannt, aber sehr, er hat eine große, große Fanbase und das macht es ja so interessant für sein Anliegen, sage ich mal. Also wenn man in diesem kleinen Artikel liest, da geht es um so Schallplatten von Cannibal, Adderley, James Brown, Cool in the Gang, Soul Searchers. Natürlich genau die Zielgruppe, wir, ich und Dan, wir sind genau die Zielgruppe für diese Schallplatten. Aber unter dem Aspekt, dass Questlove die versteigert und vielleicht da jemanden triggern will, so, pass auf, du kriegst nicht nur diese Schallplatte, sondern du bekommst die Schallplatte. Und sie war bei Questlove im Schallplattenregal. Natürlich soll sie dann ein bisschen mehr bringen, weil wir es schon gesagt haben, das können wir gleich nochmal was zu sagen, für einen guten Zweck ist, worum es da geht. Und dann finde ich das natürlich auch cool. Das ist jetzt nicht irgendwie so Geldmaschine, so ich mit meinem Namen verkaufe Platten und Leute sollen sich dumm und dämlich zahlen und ich bin der Geile. Ja, er will, möchte den ganzen Erlös eben einer guten Sache zukommen lassen. Und das macht es umso wertvoller.
Ist krass, ich hätte auch ehrlicherweise sowieso, also wo ich Questlove aus der Ferne wahrnehme, mir auch nichts anderes vorstellen können als einen guten Zweck dahinter. Und der wiederum führt dazu, dass auch jeder überteuerte Preis für was auch immer angeboten wird, nur gerechtfertigt ist. Also liebe Leute, ne, wenn ihr einfach selber flexen wollt mit, dass ihr mal zu Hause, wenn dann der oder die Person der großen Vorlieben bei euch zu Hause ankommt und ihr den Raum schön geschmückt habt, die Lavalampe ist an und dann macht ihr übrigens die hier, ne, die stand mal bei Questlove im Regal, die habe ich mir erworben. Die lege ich jetzt mal auf für uns, Schätzelein, in welche Richtung auch immer. Ich betone es wohlgemerkt nicht, dass mir Leute das um die Ohren haben. Dann ist das jetzt der Moment, wo du richtig flexen kannst und dann haust auch mal richtig Kohle raus für etwas, wo das du vielleicht, wenn du auf Dans Spuren wärst, vielleicht auch nur ein Zehntel ausgegeben hättest.
Es gibt ja sehr viele Crate-Digger oder sehr viele Plattensammler, die extrem darauf fixiert sind, von ihren Heroes und ihren Helden, Musikhelden, eben auch das Plattencover signiert zu bekommen. Also ich bin überhaupt kein Fan von, ich sag mal, ey, schmier mir nicht das Cover voll. Ich möchte es im Originalzustand, aber einige sammeln dann eben das Original und haben nochmal ein Original und rennen dann damit von Konzert zu Konzert oder wo auch immer hin und hoffen dann irgendwie eine Unterschrift erhaschen zu können. Genau, ich habe jetzt nicht gelesen bei Whatnot, ob das vielleicht der Fall ist. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen, wenn Questlove noch jede einzelne Scheibe persönlich signiert und vielleicht noch irgendwie in ein, zwei Zeilen dazu schreibt. Das würde auf jeden Fall bei den meisten, die dann da sich daran beteiligen, bei solchen speziellen Sammlern wahrscheinlich den Preis noch höher treiben.
Emma, bist du mit dabei? Steigst du ein? Ja, ja, also Entschuldigung.
Ja, auf jeden Fall steige ich ein mit meinem Studigehalt hier. Da kann ich auf jeden Fall ganz vorne mitmachen bei so einer Auktion. Nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen zu teuer für mich und wahrscheinlich für uns alle hier in der Runde. Obwohl Nico könnte vielleicht noch mitmachen. Aber
was soll das denn schon wieder heißen? Live-Video-Shopping. Ich lade mir jetzt erstmal Whatnot runter. Ich bin auf dem Weg.
Ich habe auch gerade gucken wollen, aber ich gesehen, man braucht erst die App und dann hatte ich keine Lust mehr.
Ja, wenn so ihr soweit seid. Wenn so ging es mir auch. Aber das Ganze ist für das Future of Food Entrepreneurship Program. Mhm. Da ist so eine Punchline drin auf der Homepage. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen tragen die Hauptlast der Ungerechtigkeiten in unserem derzeitigen System, wo es eben auch um Lebensmittelversorgung geht und das Lebensmittelsystem. Da ist man der Meinung, das steckt in der Krise. Ja, es steckt mit Sicherheit in der Krise in bestimmten Bevölkerungsgruppen und bestimmten Teilen dieser Welt. Und da hat sich eben Questlove eben eingeklinkt und sagt, das ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie sehr er da vielleicht mit drin hängt, aber
aber Emma, du wolltest eben gerade noch was angesetzt, bevor ich dazwischen gequatscht habe. Ne?
Ja, ich wollte was fragen. Verkauft der die Platten einzeln oder verkauft der einen Teil seiner Plattensammlung als Gesamtpaket?
Also ich gehe davon aus, dass sie alle einzeln sind.
Ja, wenn meine Anmeldung funktioniert, kann ich es dir gleich sagen.
Ich wollte sagen.
Das am meisten Sinn macht, wenn ich so ein paar Platten irgendeinem Händler gebe, sagt, ich gebe dir 2 Euro dafür. Aber wenn man die Muße hat, die Zeit einzuplanen, aber Questlove macht das dann mit dem Fingerschnippen und einer Whatnot-Auktion, das wird alles einzeln sein. Weil da erzielst du einfach am meisten höchsten Kurse.
Vielleicht rechnen die es ja aber auch nach Gewicht ab, machen die Amis ja auch noch teilweise. Aber echt? Ich glaube, die Zeiten sind schon vorbei, ich mittlerweile.
Weil ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es dann ja doch so eine Platte, die niemand haben will. So, wenn der so 200 Platten verkauft, vielleicht ist da eine dabei, wo alle sagen so, nee, das nicht. Und dann bekommen wir die vielleicht für so einen Fünfer.
Man könnte jetzt natürlich gucken,
da sind so ein paar. Jetzt hast du Dan auch, jetzt ist Dan hellhörig geworden. Für einen Fünfer eine Questlove.
Da könnte man natürlich gucken, Salt of the Earth von 1974 von den Soul Searchers. Könnte man jetzt ganz schnell bei Discogs gucken, zu welchem Kurs diese Platte im Original, also in gutem Zustand, in Originalpressung vielleicht gelistet ist, oder Music is a Message von James Brown, von Kool & The Gang, oder Hot Pants Album. Jetzt nicht unbedingt so mega rare Alben, aber.
Ey, mich triggert gerade schon auch dieser Effekt, einfach das Gefühl, Bro, die gehörte halt einfach.
Du hattest mal bist du genau die richtige Zielgruppe, Nico.
Du Fanboy.
Ja. So Fanboy.
Nee, das bin ich ja nicht. Ich bin ja null Fanboy. Also das ist ja auch jetzt nicht so wirklich.
Du hast das Herz am rechten Fleck, was auch so eine Charity-Dinger angeht. Und
Dankeschön.
Vielleicht sind ja auch ganz viele andere Leute auf der Erde, auf dieser schönen Welt, die sich das auch zu Herzen nehmen und sagen, ey, da helfe ich einfach mit.
Ja, das, ehrlicherweise ist genau das, was mich triggert. So, da kannst du vielleicht was Gutes mitmachen. Und wenn es da jetzt irgendwas gibt, was sich einigermaßen ordentlich anfühlt vom Preis, dass es nicht total absurd ist, dann steigt man da einfach mal ein hier. Und ich versuche mich nebenbei anzumelden gerade und
Ich habe gerade mal geschaut, hier Music is the Message von Kool & The Gang findet man schon als Very Good für 5 Euro auf Discogs.
Ja, aber wie gesagt, nicht von Questlove und vielleicht.
Nee, natürlich nicht.
Vielleicht packt er noch eine Widmung drauf, irgendwas mit seinem Adding. Wie auch immer. Hoffe ich. Wie gesagt, das sind, wer weiß, welche Platten noch. Das sind natürlich jetzt so bekannte, haben sie in dem Artikel so ein paar bekannte Platten aufgezählt, so 2, 3 bekannte Platten aufgezählt. Aber wer weiß, was Whatnot noch so bietet an Scheiben, wo wirkliche Crate-Digger denken, ach du Scheiße, das ist ein wirklich hard-to-get-Album oder was auch immer. Und da mache ich auf jeden Fall mit.
Ich denke auch, also die Platten, die jetzt hier aufgelistet wurden in dem Bericht, das sind jetzt natürlich keine Rare Grooves, da werden jetzt wahrscheinlich keine Unsummen dafür ausgegeben, aber natürlich klar, wie du schon sagst, Bass, interessant wird es natürlich zu schauen, was der gute Questlove sonst noch so aus seiner Sammlung abgeben will. Frage ist, ob da wirklich so rare Sachen dabei sind oder ob er sich selber denkt, boah, die Scheibe jetzt abzugeben, auch wenn ich davon vielleicht noch 5 Stück irgendwo in meinem Regal habe, aber die jetzt abzugeben, da tue ich mich doch schon sehr, sehr schwer. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man so echt Platten hat, wo man sehr dran hängt. Natürlich ist ein guter Zweck, aber so ein persönlicher Wert ist dann ja doch auch immer nicht zu unterschätzen.
Nicht, dass er sagt, und er blendet uns alle, jetzt sind wir beim Hate des Ganzen. Also jetzt nicht von der Sache an sich, von da, wo das Geld hinwandern soll, aber der sagt, hier mein Schrott, ihr könnt meinen Schrott haben, habe ich keinen Bezug mehr zu, dann kann ich das auch für einen guten Zweck versteigern, die Platten, auf die ich sowieso keinen Bock mehr habe.
Ja, vielleicht nimmt er uns hops damit und vertickt seine ganzen Reissues, die alle nur irgendwie $4-5 wert sind.
Nein, aber so böse wollen wir jetzt gar nicht denken, sondern denken nur an das Gute an der Sache.
Ich habe kurze Frage zwischendurch. Von wann ist die Nachricht? Weil Questlove bei Whatnot 3200 Follower, das heißt, es sind schon Leute gekommen und haben geguckt, 127 Items sold.
Naja, am 5. April, eigentlich soll laut diesem Artikel, versteigert er am Freitag, den 7. Mai, oder läuft da die letzte Platte aus, ich weiß nicht, aus seiner
Privatsammlung. Weil es ist nothing for sale hier so far. So,
oh, das sind wir schon jetzt, zu spät.
Ja, entweder schon zu spät oder naja. Es geht jetzt los, mal gucken.
Oder er packt noch was rein. Wie gesagt, der Artikel ist vom 5. April, also noch gar nicht so lange her.
Aber es gab auch nur ein einzige Review hier, also das Volk ist auch ein undankbares Volk hier.
Es war ja der Dan, es war ja jetzt der Record Street Day, jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich.
Record Store Day, ja, genau.
Da war er im A1 Record Store und hat einen Livestream gemacht.
Genau, da war er nämlich auch und hat da auch, ich weiß gar nicht, ob das um seine Auktion ging oder allgemein, hat er nämlich auch so eine Action gemacht, habe ich im Internet gelesen. Aber gut.
Da war er, Leute. Hier, ich zeige euch das mal, damit ihr das auch. Da ist er am Ding im A1 Record Store. Könnt ihr euch alles in der. Wie heißt die App nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Whatnot-App alles What angucken. Würde ihm folgen. Und wenn es da die Chance gibt, noch was Gutes zu tun, mach das. Ne? Ich glaube aber insgesamt, die App könnte für dich ganz interessant sein. Ich glaube, das ist eine amerikanische App, das könnte natürlich Shipping-Kosten eventuell in die Höhe treiben. Ja. Aber wenn da irgendein US-amerikanischer Bürger der Meinung ist, dann muss er eine komplette Plattensammlung verhögern, dann lohnt sich auch die $20 Shipping vielleicht. So.
Ja, für die ein oder andere Scheibe könnte man sich das eventuell überlegen, aber ich kenne mich, wahrscheinlich kommt das eher auf meine Liste und wenn ich die bis zu meinem Tod finde, ist cool. Wenn nicht, dann übergebe ich die meinem Sohn und dann sage ich, er soll einfach weitermachen.
Und dann verkauft er das, kiloweise bei eBay oder so.
Vertickt er bei eBay. Aber nicht mehr als 2000 Euro, ihr wisst, ne? Neues Gesetz, Finanzamt kommt sonst.
So, wir kriegen jetzt einen Roots-Song wahrscheinlich, ne?
Natürlich. Ja, bei Questlove ist der Weg zu den Roots sehr, sehr kurz.
Okay.
Da habe ich mir etwas von einem richtig coolen Album, was der gute Questlove wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Copies er vielleicht noch in seinem Regal hat, vielleicht auch das eine oder andere noch verticken mag oder vielleicht auch nicht, weil die Auktionen jetzt ja alle durch sind. Aber wir sind beim Album Nummer 3, Illa Delph, Half-Life heißt das Ganze, im Jahr 96 rausgekommen. Und da habe ich mir einen coolen Song rausgesucht, der heißt Section.
Hören wir rein. Und dann hören wir hier gleich weiter zu. Also ihr, ne? Wie sich's gehört bei Backs and Love and Hate. Backs and Love and Hate auf Zielgerade. Und wenn ihr eins an diesem Format als komplette Konstante für euch sehen könnt, dann sind es Hausaufgaben, die gefälligst gemacht werden, wenn sie gestellt werden. Ich hoffe, letzte Woche wurden meine gemacht. Ich konnte es leider nicht überprüfen, letztes Mal. Aber es gibt schon wieder neue Hausaufgaben. Emma, Base. Ihr habt euch gegenseitig Herausforderungen gestellt, die, wenn ich die Namen gehört habe, gar nicht wie Herausforderungen klingen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wer hat sich was angehört und warum?
Base, magst du mal anfangen? Diesmal.
Also, was ich mir anhören soll. Ja, Emma, du hast mir einen Song hingelegt von dem Album, worauf ich nicht sehnsüchtig gewartet habe, aber ich mich freue, dass das Album wurde jetzt veröffentlicht, digital. Vinyl kommt, glaube ich, noch von Slowey und 12 Vince. Das Album Utopia, ne, Emma, glaube ich, heißt das?
Euphoria. Ja.
Euphoria Utopia. Sagen, Euphoria heißt das Album. Es geht um den Song Panama. Ja, den habe ich mir reingezogen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Die Hausaufgabe hast du gekriegt.
Den Song habe ich von Emma bekommen, ja.
Das ist ja wie Wasser zum Sand zum Strand tragen, wie das heißt. Ne? Also mehr Heimspiel kannst du ihm noch nicht zur Verfügung stellen eigentlich.
Ich dachte Heimspiel. Ich bin mal nett und gebe ihm mal was, wo er auch Spaß hat beim Anhören.
Aber wenn du von diesem Album einen Song ihm, also du hast das Album nicht gehört, ne?
Das war da noch nicht draußen, glaube ich.
Aber ich habe jetzt hab ich eine Hausaufgabe für dich, Face.
Du hast das Album schon gehört, ne? Ich habe das Album schon jetzt nicht konsequent so richtig durchgehört, aber im Zuge dieser Hausaufgabe habe ich das Album so ein bisschen durchgeskippt und so reingehört. Umso hatten wir beim letzten Mal auch eine, um zu gucken, ob das so rausbricht vom Sound, aber das fügt sich so, der Song fügt sich schon soundtechnisch schon sehr in das ganze Album. Aber es ist nicht ganz so ein klassischer, ich glaube, Emma, du hast ja schon mal angedeutet, ja, das wird nicht ganz so sein, wie du vielleicht oder wie man so ein Slowey und 12 Winds Album erwartet. Ist es musikalisch auch nicht. Slowey bzw. 12 Winds als Beatmaker ist da so ein bisschen nicht neue Pfade gegangen, aber hat sich soundtechnisch vielleicht so in anderen Schubladen so ein bisschen bedient. Klingt für mich so ein bisschen so Sound Library, irgendwas so zwischen Schwarzmeerküste und Adriatisches Meer. Sehr chillig, so ein ganz klassischer Lo-Fi-Sound, wo man sagt so, okay, das Instrumental-Album von den Songs wird auch sehr, sehr gut funktionieren. Slowey halt mit seinem klassischen Storytelling über den Daily Hustle. Aber sehr fair in dem Song, ich habe die anderen Songs nicht gehört, wie scharf gewürzt die anderen Songs sind. Finde ich richtig gut, weil er hat irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ja nicht der riesengroße CIA-Analyst, aber er hat schon so eine kleine Abrechnung in dem Song mit dem Leben und seinem Umfeld, wo er sagt, alle, wo er auch immer mit am Hustlen ist und alle denken und hoffen und wünschen, Slowey ist halt Slowey, der Underground King und ich ziehe mein Ding durch, aber trotzdem möchte ja auch mal irgendwann, kommt man auch in so einem Alter, wo man auch ein bisschen Geld verdienen will und auch bereit ist, vielleicht was andere Pfade zu bestreiten. Und da, in dem Song habe ich zumindest das Gefühl, rechnet er auch so ein bisschen mit diesem Umfeld und dem Leben da so ein bisschen ab. Finde ich ganz cool, wie er das Storytelling da dazu benutzt, da diese Geschichte eben zu erzählen. Er stellt vieles in Frage, das klassische Leben, so wie es war, und ich muss mich ein bisschen drehen. Mir gefällt das auf jeden Fall. Ich habe da gar nichts. Emma, es tut mir leid, kein Hate gegen Slowey.
Das ist auch der größte Quatsch, based Slowey-Song zu dir, Emma, bei aller Liebe. Das ist,
also ich hätte gerne, also weißt du, Album, hat Emma gedacht, nee,
jetzt
oh,
mal ganz kurz, jetzt spricht der Onkel mal kurz. Ich habe dieses ganze Album, der Dicker, das ist doch, dieses Album ist so ein krasses Slowey und 12 Winds Album, wie du dir 2023 ein Slowey und 12 Winds Album wünschen würdest, mit du wirst selber ein bisschen älter, die klingen aber noch ein bisschen wie früher, passen aber ein bisschen darauf auf, dass sie sich ja auch entwickelt haben und die Scheuklappen nicht mehr so, sondern so sind. Perfekt. Wenn du einen Song hättest auswählen müssen für Bass von diesem, also Emma, Schüler, das ist jetzt kein Front gegen dich, ich bin nur so ein Fan von diesem Album geworden.
Ich glaube, das Album war noch nicht draußen vor zwei Wochen, kann das sein?
Sistra. Und dann Bass. Extra Hausaufgabe für die nächste Woche. Hör dir mal bitte Und dann von diesem Album an. Und sag mir mal dann, was du von Und dann hältst. Und das ist nicht deine Hausaufgabe für diese Woche, weil du hast jetzt schon 12 Wins gehabt. Aber hör dir mal Und dann an und sag uns nächste Woche, beim nächsten Mal am Anfang gleich, was du von Und dann hältst.
Mach ich gerne, sehr gerne.
Ja, hör mal rein. Der Song, der wird auf jeden Fall dich an deine, der wird dich an deine Grenzen bringen.
Emma? Ich find's vor allem auch spannend, dass du gesagt hast, dass das ein bisschen anders klingt, weil ich habe dir den gegeben, weil ich es gerade spannend fand, weil Slowey ja mit Nico dieses andere Zeug gemacht, was ja wirklich ganz anders klang. Also nicht mit unserem Nico hier, sondern mit dem
Producer. Doch, das ist mein Producer,
so,
alter Ego.
Ach so, Entschuldigung. Das
will ich
ab
jetzt
nicht.
Einfach
Na
mythisch,
klar.
Weil der auch mit K geschrieben wird, der gute Nico. Deswegen, das bin ich jetzt.
Ach so, Ja genau, auf jeden Fall klang er da auf schon ganz anders. Aber ich fand jetzt das Album, beziehungsweise die Songs, die ich gehört habe vom Album, ich muss das noch nachholen, mir das anzuhören, aber ich kam leider nicht dazu bisher. Ich fand, das klang schon relativ so, wie ich mir so ein, ja, was Nico eigentlich gesagt hat. Deswegen, das hat mich jetzt überrascht tatsächlich. Aber es freut mich, dass es dir gefallen hat.
100%. Und kleiner Hinweis von mir in eigener Sache. Ich habe Slow in 12 ins Interview gemacht. Mich eine Stunde mit denen durch den Hamburger Hafen gelaufen und habe mit denen über die Platte und über das alles drumherum gesprochen. Wärmste Empfehlung für jeden, der Bock auf diesen Sound und diese Jungs hat. Das war ein richtig, richtig schönes Gespräch.
Auf jeden Fall beim Durchskippen und ich, das ist ja mal ein bisschen eigentlich fast wie so ein, kein Diss so, aber ich werde es mir auf jeden Fall mehrmals hören und mehrmals anhören und das
und dann, Vinyl mit und dann Schüler Bass und dann hören. Dann reden wir weiter. Vorher ist jetzt hier Schicht im
Plan. Achso, jetzt erstmal Emma dran. Sie hat ja auch Emma dran, genau. Von mir bekommen.
Ja, ich habe den Song Du lebst bekommen von Ill Will featuring oder zusammen mit Marek Klippendichter, wo ich mich erstmal gefragt habe, ist Klippendichter, ist das sein Nachname oder ist das ein Künstlername? Weil wenn das wirklich sein Nachname wäre, wäre das ein sehr, sehr geiler Nachname.
Wenn es ein Künstlername wäre, wäre es auch ein sehr, sehr geiler Künstlername, weil er wahrscheinlich immer an Klippen sitzt, um zu dichten.
Ja, also auch? Also ich fand
daran
den Song
habe ich auch gedacht, Nico, was tun wir?
Schöne Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Halt uns auf dem Laufenden. Ist es Künstlername oder echter Name?
Also ich
lade
fand ihn
doch einfach mal ein zum
gut.
Stammtisch.
Ja, lass mal jetzt raten, komm da.
Ich wollte gerade sagen, ich komme hier zu gar nichts mehr, merke ich gerade.
Nee, ich bin zu Jo Truppe heute zum Quatschen. Also Emma, mach. Ich beschütze Song, dich ab jetzt.
Okay, wenn du jetzt nicht weiter reinlaberst. Also, ich fand den Song ganz gut. Ich fand tatsächlich den Beat an der Stelle auch wieder besser als den Rap. Ich weiß nicht, ich hab mir noch so ein paar andere Songs von dem Album angehört und irgendwie bin ich persönlich einfach nicht so ein Fan von dem Flow und den Texten von Marek Klippendichter. I'm sorry an der Stelle. Einfach nur meine ganz persönliche und subjektive Meinung. Aber die Beats waren sehr, sehr schön. Ich habe mich noch ein bisschen gefragt, warum Ill Will auf dem Cover von dem Album, was ja auch erst im März, glaube ich, erschienen ist, wenn ich das richtig sehe, also noch ganz fresh draußen und heißt Beihilfe zum Wort. Er guckt da sehr leidend auf dem Cover.
Das sind auf jeden Fall gut. Wortspiele am Start, würde ich sagen.
Naja, das ist ja so dieses klassische, ich wurde verhaftet und stehe vor dieser Polizeiwand. Und
ja, aber er guckt wirklich sehr, sehr...
Vom polizeilichen Erkennungsdienst oder wie das da heißt, wird er da irgendwie so... Ich glaube, das sollte... Vielleicht wollte er auch dieses typische James-Brown-Foto von einigen Jahren so ein bisschen da so einen Vergleich zu ziehen.
Ja, dieses sehr typische Mugshot von ihm.
No. Ja. Also Ill Will, ich hoffe, dir geht's gut da draußen und du siehst sonst glücklicher aus. Ja, aber Beat fand ich klasse generell. So die instrumentalen Songs auf dem Album haben mir sehr gut gefallen. Also die ich gehört habe.
Sehr gut. Auf jeden Fall, wir müssen noch herausfinden, ob es Künstler oder Nachname ist. Das finde ich eine sehr wichtige Sache. Wir müssen auf jeden Fall nochmal herausfinden, was Bass von und dann vom neuen Slowly on 12 Minutes Album Euphoria hält. Und dann müssen wir noch herausfinden, was ihr beide nächste Woche oder in den zwei Wochen in der nächsten Folge zu den Hausaufgaben sagt, die ich euch mit jetzt auf den Weg gebe. Und ich habe mir zwei Songs ausgesucht, die ich von euch gerne bearbeitet haben möchte. Und ich mach's in folgender Reihenfolge. Bass, du kriegst einen Künstler, der heißt Jig21, J-I-G-2-1, wird er geschrieben. Und der Song heißt Ghostface.
Hab ich direkt mitgeschrieben, wird mir jetzt schon schlecht beim Titel, aber ich lass mich überraschen.
Ja, und ich kann mal so viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil Redaktion hat alles schon durchgetippt, ist für mich ein Brett. Ich war aus der Think Back Spins Friday Place, ich habe reingehört und ich dachte, ja Mann. Den habe ich 25 Mal auf Repeat gehört. Der ist richtig mein Ding. Und du, Emma, kriegst als Aufgabe Sam James, heißt der Künstler. Und der Song heißt Pinocchios. Wenn du Sam James schon kennst, umso besser. Da musst du ein kleines bisschen. Aber ich glaube, es ist trotzdem hier total wichtig, mal Künstler in seiner Breite kleines bisschen mit zu erzählen und zu recherchieren. Wenn du es weißt, umso besser. Gerade bezogen auf diesen Song, den ich dir ausgewählt habe. Du kennst ihn vielleicht schon?
Freue ich mich drauf. Vielleicht.
Okay, das ist auch eine neue Single, gerade rausgekommen. Jetzt müssen wir eigentlich noch die letzten 1 Minute 20 dazu benutzen, um zumindest beide Songs nochmal 30 Sekunden anzuspielen. Kriegst du das hin, Dan?
Okay, let's go.
Okay, dann sage ich auf jeden Fall danke. Das war Love and Hate. Emma, Dan, Bass sind die geilsten Menschen der Welt. Und deswegen solltet ihr auch in der nächsten Woche wieder oder in 2 Wochen wieder zuhören, wenn es soweit ist. Und alles andere in diesem Kontext. Und werdet vor allem Patreon-Supporter von diesem Team. Wo das werdet, findet ihr an allen Stellen. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Peace.
Ciao. Was ich lieb, was ich hab.